Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um Keramik und Porzellan im weitesten Sinne. Und bei uns zu Gast Claudia Frisch. Also, sie kommt aus Pforzheim und ich denke, Sie stellen sich jetzt erstmal selber vor. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Danke schon mal für die Einladung von Radio Free FM. Und ich bin heute von Pforzheim nach Ulm gefahren. Und arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Porzellan. Und dass man das natürlich, viele benutzen das im alltäglichen Sinne und im Endeffekt hat es eine sehr, sehr lange Geschichte und auch die Herstellung des Porzellans ist sehr aufwendig. Und da freue ich mich drüber, heute ein bisschen davon erzählen zu können.
Wie sind Sie eigentlich zu Porzellan gekommen? Was hat Ihr Interesse an diesem ganz speziellen Material geweckt?
Es ist eigentlich ganz spannend. Meine Mutter ist Porzellanmalerin. Die hat allerdings in Ungarn in einer sehr bekannten Porzellanmanufaktur, Herend heißt die, ihre Ausbildung gemacht. Wir sind Donauschwaben und sind dann, als ich 5 Jahre alt war, nach München umgezogen. Und in München gibt es ja die berühmte Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Mhm. Seit 1740 circa, die ist paar Jahre nach dem Meißner Porzellan gegründet worden. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich dann aufgrund der Vorerfahrung meiner Mutter mit diesem Material in Verbindung gekommen bin.
Mhm. Sie haben, weiß ich nicht, Realschule, Abitur, was haben Sie dann vorher gemacht?
Genau, Realschule und habe dann die Ausbildung gemacht und habe dann ganz viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Habe allerdings weil ich noch sehr jung war, nach der Ausbildung noch eine Schule drangehängt, die Berufsfachschule und Fachschule für Porzellan und Formgestaltung in Selb. Das ist die Stadt des Weißen Goldes. Mhm. Diese Fachschule ist sehr interessant, weil sie in zwei Richtungen geht. Sie geht einmal in Richtung Automobilindustrie, Modelleur und Schwerpunkt Porzellan. Und da kann man dann praktisch, wenn man diese Fachschule besucht, seinen Weg gehen, ob man jetzt wirklich mit diesem Material Porzellan arbeiten möchte oder seinen Weg in der Autoindustrie einschlägt.
Selbst sagen wir irgendwas da.
Also genau, das sind in Bayern, Oberfranken, Hof, tschechische Grenze. Und da ist zum Beispiel auch die Firmen wie Rosenthal noch vorhanden. Und da gab es ganz viele Firmen, die auch Porzellan hergestellt haben.
Wie ging es dann eigentlich weiter? Also Sie haben diese Berufsfachschule gemacht. Und ja. Wie ging es dann weiter bei Ihnen?
Also das sind, man muss auch sehen, also die Ausbildung ging 3 Jahre. So, diese Fachschule geht normalerweise 4 Jahre. Ich habe verkürzt, also ich war schon 6 Jahre in der Ausbildung mit diesem Material. Das Spannende ist auch, dass ich auch reingeschnuppert habe in diese, also in die Automobilindustrie. Habe in Köln bei einem großen Automobilhersteller ein Praktikum gemacht, 3 Monate. Und ist ein wirklich toller Beruf. Aber es ist tatsächlich dieses Material. Also das ist so ein Clay-Wachs-Schwefel-Gemisch, womit man diese Automodelle herstellt. Und dann hatte ich das Porzellan. Und mich hat es einfach nicht losgelassen und bin dann weiter, habe weiter mit diesem Material gearbeitet. War dann nach diesen 6 Jahren Ausbildung war ich dann auch noch berufstätig, auch noch bei Nymphenburg und bin von München nach Nürnberg gezogen, habe da 10 Jahre gelebt und war im Berufsleben, habe mein Porzellan hergestellt. Aber es war dann noch etwas. Also ich habe unbedingt noch Input gebraucht. Also ich wollte meine Denkweise verändern, neue Impulse bekommen. Weil im Endeffekt ist es ja so, in einer Ausbildung mit einem Kunsthandwerk lernst du das Handwerk. Mhm. Aber um Konzepte auszuarbeiten und wie setze ich meine Ideen um oder welche Gedankenströme beeinflussen mich noch, war es dann die Entscheidung, dass ich dann noch spät ein Studium anfange in Pforzheim, und zwar Schmuck und Objekte der Alltagskultur. Und habe dann diesen Studiengang sehr genossen, 4 Jahre lang, und bin dann auch in die Schmuckindustrie reingekommen. Das Interessante ist, dass die Schmuckindustrie von den Herstellungsverfahren, von so Reproduktionsverfahren, sehr ähnlich ist mit diesen Gießtechniken und Reproduktionsverfahren, was ich im Porzellan herstelle. Mhm. So, das hat sich gut ergänzt.
Tja, Frau Frisch, eine Frage habe ich jetzt. Wie ist eigentlich Ihre Berufsbezeichnung?
Meine Berufsbezeichnung, also dadurch, dass ich ja mehrere habe, könnte man sagen, das, was ich in Nymphenburg gelernt habe, nennt man Figurenkeramformerin. Früher hieß es Bussierer oder Bussiererin, weil dieses Zusammengarnieren von, also Zusammenfügen von mehreren Teilen, also bei mir ist es figurativ, das heißt, ich habe jetzt nicht Geschirr hergestellt, sondern Figuren in Nymphenburg. Und dieses Zusammenfügen von 2 Teilen im Porzellan war das Zusammenbussieren. Deswegen ist eigentlich ganz witzig, weil das Bussieren kennt man eigentlich ja von woanders her. Im Bayerischen Raum.
Ja, hier auch.
Ja.
Also gut, Sie haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie das geht. Also jetzt bussieren oder so, aber jetzt, wenn wir mal so einfach beispielhaft mal den Herstellungsprozess von einem, jetzt mal Kunstgegenstand, den Sie da machen, wie geht es?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich wie eine kleine Manufaktur funktioniere. Das bedeutet, ich kaufe das Material nicht fertig ein, sondern ich kaufe 25 Kilo Porzellan in Trockenform, also in Pulverform. Das bedeutet, dass ich das dann noch ansetzen muss. Und beim Porzellan ist die Vorbereitungsphase ziemlich zeitaufwendig, weil das Porzellan, also Porzellan erstmal ist Kaolin-Feldspat-Quarz. Das ist in diesem Pulver enthalten, und das Einzige, was ich dazufüge, ist Wasser und ein bisschen Verflüssigungsmittel. So, das bedeutet, dass je länger man diese Masse stehen lässt, umso homogener wird sie. Also wir haben in meiner früheren Firma haben wir bis zu 2 Jahre Porzellan gelagert, bis wir das überhaupt verwendet haben, weil es einfach so organischer wird. Also das wird homogener, das Ganze. Ja. Das ist mal der Anfang. Dann ist es ja so, dass ich in Gießtechnik arbeite. Also ich arbeite nicht an der Töpferscheibe, sondern drehe meine Modelle selber. Das heißt, meine sogenannten Mutterformen. Mutterform deswegen, weil von diesem Modell werden immer wieder Arbeitsformen hergestellt. Das bedeutet, wenn diese Arbeitsformen dann nach 50, 100 Güssen die Oberfläche nicht mehr so perfekt wiedergeben, wie ich sie haben möchte, muss ich neue Arbeitsformen machen. Davon gehe ich dann von der Mutterform aus.
Aus was ist die?
Das ist Gips.
Ah.
Genau.
Und das modellieren Sie vorher so, wie Sie es dann
Also machen? Eigentlich ist es so, dass ich eine alte Modelldrehscheibe habe, fußbetrieben, und da drehe ich praktisch meine Modelle ab. Das bedeutet, ich gieße einen Zylinder aus Gips, designe vorher mein Objekt, also habe mein Konzept, designe es und fertige mir Schablonen an von dem Profil. Das bedeutet, ich habe dann den Gips, und der hat eine bestimmte Abbindungszeit. Und es gibt eine Phase beim Gips, wo der noch weich ist und nicht super hart. Das heißt, man kann dann diese Banderole, wo ich den Gips reingegossen habe, kann man abnehmen, und der Gips ist noch sehr weich. Und dann ziehe ich praktisch mit dieser fertigen Schablone im Vorfeld schon mal die Grundform und muss aber dann sehr aufwendig mit einem Eisen die Oberfläche abdrehen, dass die noch perfekt ist. Wenn das alles gemacht ist, dann wird noch schellackiert. Schellack kennt man vielleicht vom Instrumentenbau. Das sind Blattläuse, ein Sekret von den Blattläusen. Und dieses Schellack härtet die Oberfläche von meinem Modell und macht den Gips nicht mehr saugfähig. Weil wenn ich Gips auf Gips gieße, verbindet sich das normalerweise. Ja. Kann man natürlich fetten, aber der absorbiert das die ganze Zeit. Das heißt, da mache ich dann, wenn dieses Modell fertig ist, mache ich meine Arbeitsform und kann erst, wenn der Gips getrocknet ist, ins Gießverfahren übergehen.
Also aus dieser, wie haben Sie es genannt, Mutterform, da machen Sie dann immer wieder sozusagen eine Kopie, eine Arbeitskopie, so kann man es doch, glaube ich, nennen.
Genau, das ist gut verständlich.
Ja. Um da weiterzuarbeiten.
Genau.
Mhm. Okay, würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Sie haben ja so erzählt, was Porzellan eigentlich ist. Woher kommt es eigentlich? Also einerseits, Sie haben mal gehört aus China, ich weiß jetzt zwar nicht, in welcher Dynastie das war.
Ja, also meines Wissens ist es aus der Ming-Dynastie und die Chinesen, die haben eine bestimmte Glasur gehabt, die sogenannte Celadon-Glasur. Das ist eine wunderschöne, grüne, zarte Glasur. Die Chinesen haben das deswegen so gern gehabt, weil es aussieht wie Jade. So, und es, diese Celadon-Glasur, die bekommt man zum Beispiel heute schon auch noch hin, ja, wenn man mit Gas brennt. Das bedeutet, diese Brennöfen, die ich benutze, kann man entweder mit Gas oder mit Strom beheizen. Und das gibt sogar Unterschiede dann im Ergebnis vom Porzellan. Also diese Celadon-Glasur war sehr beliebt und hat einen bestimmten Brennvorgang gehabt.
Also was machen Sie denn, Ihre Glasur?
Ich habe leider keine Celadon-Glasur. Bei mir ist es eher so, dass ich das Porzellan einfärbe mit Pigmenten. Und da ist es so, dass ich mit transparenter Glasur arbeite. Das heißt, diese Pigmente sind in das Porzellan eingeschlossen. Das macht die Ware dann auch spülmaschinentauglich. Das heißt, da kann nichts abkupfern oder kommt raus aus dem Material. Das ist vielleicht insofern eine interessante Sache, weil früher ja die Glasuren ja ganz viel im keramischen Bereich mit Blei waren. Das macht man heute normalerweise nicht mehr, außer wenn man natürlich so Objekte oder Kunstgegenstände hat, wo man die Lebensmittel nicht mehr aufnimmt. Da kann man noch Bleiglasuren verwenden.
Mhm. Aber wenn es um Lebensmittel geht, nicht mehr. Klar, Blei ist jetzt nicht das Gesündeste. Wie stellt man das eigentlich fest, ob die Glasur, die man da hat, ob die aus Blei, also
ja,
bleihaltig ist?
Es gibt tatsächlich einen sehr schönen kleinen Test, den man machen kann, wenn man ganz, ganz alte Keramik hat, die man vielleicht geerbt bekommen hat oder auf dem Secondhand-Markt kauft, dann kann man feststellen, ob jetzt eine Schale bleihaltige Glasur trägt, indem man einfach eine Zitrone über Nacht auf dieses Gefäß drauflegt, weil Blei ist nicht, Bleiglasuren sind nicht säurebeständig. Das heißt, deswegen wurde eigentlich auch die Keramik vom Porzellan vertrieben, weil man früher die Lebensmittel viel besser in Porzellan lagern konnte haltbar aufbewahren konnte, weil diese nicht säurebeständig ist. Das bedeutet, die Glasur würde anlaufen. Das heißt, Sie als Laie sehen das dann am nächsten Tag, was mit dieser Glasur passiert ist, weil das so, ja, das läuft an.
Ja.
Das ist vielleicht eine ganz, ganz interessante Geschichte, ja.
Okay. Und jetzt würde mich interessieren, was machen Sie denn eigentlich konkret? Ich meine, man kann vieles aus Porzellan machen. Was machen Sie?
Das stimmt. Also es gibt unglaublich viele Techniken, die man anwenden kann oder Objekte, die man machen kann. Mein Schwerpunkt ist im Gebrauchsgeschirr. Das bedeutet, dass die Ware, die ich herstelle, also ist in Kleinserie. Das heißt, ich mache keine hunderte Stückzahlen, sondern Kleinserien beinhaltet dann zum Beispiel Becher, die ich mache. Wobei ich dann auch sagen muss, das Spannende am Porzellan ist die Erinnerung, die sie hat. Das bedeutet auch, die Ware, die ich herstelle, ist jetzt nicht einfach ein Becher, sondern ich habe zum Beispiel eine Serie, das sind die Partner in Crime. Die sind eigentlich dafür da, dass man die für unterwegs mitnimmt. Sind aus dem eigenen Gebrauch entstanden. Ich habe immer beim Wandern meine Teekanne dabei, also praktisch meine Thermoskanne, und habe da immer so einen Becher dabei, in Stoff eingewickelt. So, ich mag diese Plastikdeckel nicht so gern und dann hatte ich halt mein Porzellan dabei, weil es einfach auch besser schmeckt. Und diese Partner in Crime sind dann so entstanden, weil die dich überall mit hinbegleiten. Das bedeutet, die Ware an sich hat immer einen Charakter, ist immer emotional aufgeladen und man hat einen Bezug dazu.
Jetzt muss ich aber nach dem Begriff mal fragen, habe ich das jetzt richtig gehört? In Crime, also im Verbrechen oder habe ich da was?
Nein,
miss?
Das ist, das ja, kann man natürlich.
Ja. Nee, wenn ich das halt einfach vom Klang her, dann denke ich, hey, Partner in Crime, also irgendwie so Gangsterpärchen.
Ja, das ist so aus der Reihe, kennt man es auch. Aber eigentlich bedeutet das auch jemand, der dich begleitet und dabei ist. Mhm. So, der den verlierst du nicht. So. Ja. Genau. Daher,
ich wollte halt mal nachfragen.
Ja, genau.
Der Begriff hat mich jetzt ein bisschen.
Genau, also durch dick und dünn ist der Partner in Crime dabei. Mhm. Genau. Egal wie hoch der Berg, der landet dann mit oben.
Ja, Sie haben was von Emotionalität erzählt. Erzählt ein bisschen, muss ich mir das schon vorstellen können. Also so ein Becher oder das, was Sie jetzt da mitnehmen. Wo steckt jetzt da die Emotionalität?
Tatsächlich gibt es Material, das vor. Das bedeutet, also diesen Gedankengang, der ist nicht einfach so entstanden, sondern beeinflusst von dem Material selbst. Weil Porzellan ist nämlich so, das hat ein Gedächtnis, das vergisst nichts. Das bedeutet, man muss ganz genau wissen, was man bei einem Handgriff macht, um zu verstehen, was am Ende dabei rauskommt nach dem Brand. Das erinnert sich an alles. Das bedeutet, wenn ich einen Becher gieße im Gießverfahren, so, das heißt, ich fülle das Porzellan ein in die Negativform, Gips, warte ein paar Minuten und gieße das Ganze wieder aus und dann hat sich praktisch in diese Negativform wie eine zweite Haut drüber gelegt und das ist das Porzellan selbst. Dann trocknet das Ganze. Und wenn ich jetzt beim Randabschneiden von dem Becher aus Versehen das Porzellan eindrücke und mir denke, oh, ist ja noch schön weich, kann ich ja in die ursprüngliche Position zurückbringen, dann ist es vielleicht gut gemeint, aber im Endeffekt nach dem Brand, wenn die Ware fertig ist, biegt sich das Porzellan wieder in diese Position zurück, was ich verbogen habe. Das bedeutet, das hat einen ganz eigensinnigen Charakter und jedes Stück, selbst wenn ich die Dinge, dadurch, dass ich ja Handarbeit leiste, dass die Dinge kommen, selbst wenn ich perfekt arbeite, ist immer ein bestimmter Charakterzug von dem Porzellan, was man in dem Stück dann auch wiederfindet. Mhm. Und es ist so spannend und die Sache ist die, dass man baut einfach einen anderen Bezug auch dazu auf, wenn man das versteht, was dieses Material kann. Deswegen kann das nicht einfach nur ein Becher sein, sondern es ist ein Becher, der ein ganz persönliches Objekt für einen selber ist. Und das deswegen ist es auch ja sinnvoll eigentlich, das auch anderen Menschen zu zeigen und machen zu lassen in Workshops, wo die ihr ganz persönliches Herzensstück eigentlich herstellen können.
Also um das jetzt auf Sie nochmal zu beziehen, wenn Sie jetzt so ein Stück sehen und Sie sehen da irgendwie am Rand eine Besonderheit, dann haben Sie da eine Erinnerung dran, wo Sie es hergestellt haben, oder? Also so, jetzt könnte ja sein, dass Sie sagen, naja, okay, das war diese Situation, also ich sage ja, jetzt mal so, diese Delle ist jetzt so oder so entstanden.
Theoretisch, ja. Wobei, klar, ich erinnere mich natürlich an diesen Prozess, was da passiert ist. Der Kunde, der dann dieses Objekt von mir kauft, der kriegt dann, das ist einfach ein Gefühl auch, ne? Der erinnert sich natürlich jetzt nicht an diesen Arbeitsprozess, den ich hatte, aber dadurch, dass das einfach auch ein Gegenstand ist, was auch benutzt werden möchte und seinen ganz eigenen Charakter hat in dieser kleinen Mulde, die vielleicht entstanden ist, macht es das Ganze lebendiger. Also es ist wirklich, jedes Stück ist ein Unikat. Ich mache natürlich auch Arbeit mit weißem Porzellan und schwarzem Porzellan. Da könnte man sagen, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Unikat, aber dadurch, dass der Charakter dann hier und da rauskommt, ist es absolute Handarbeit und der eigensinnige Charakter kann sich ausleben. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Sachen dann auch benutzt werden. Ja. Also es sind jetzt keine Gegenstände, die ein Lieblingsstück sind und weil es so schön ist, benutze ich es nicht, sondern die Sachen möchten wirklich auch im alltäglichen Gebrauch benutzt werden.
Alltäglicher Gebrauch, das ist für mich das Stichwort. Was sind es eigentlich für Leute, die dann zu Ihnen kommen und sowas kaufen? Ja, ich meine, Sammler, Sie haben ja gesagt, Sammler sind sie eigentlich nicht, ja, sondern die wollen es ja gebrauchen. Also kann man da irgendwie sagen, so.
Stimmt, wobei bei diesen Partner in Crime-Bechern ist es so, die haben auch eine fortlaufende Nummer und von jeder Serie, die ich mache, die sind auch immer ein bisschen anders, weil ich arbeite ja mit diesen Farben auch und Mustern und unterschiedlichen Techniken. Ich wähle einen aus von dieser Serie und behalte ihn. Also bei mir ist tatsächlich schon auch Sammelcharakter, zwar im täglichen Gebrauch, aber die Menschen sind ganz unterschiedlich. Also zu mir kommen auch viele junge Leute, die dann ein besonderes Geschenk machen wollen oder sich selbst beschenken möchten oder sich bei anderen Menschen bedanken wollen und keine industriell hergestelltes Porzellan kaufen möchten.
Eine ganz praktische Frage, Sie haben erzählt, so, Sie nehmen das sozusagen mit der Thermoskanne mit. Porzellan ist ja jetzt nicht gerade ein robustes Material, in dem Sie wissen, unterschmeißt ist kaputt. Also ist da ein Schächtelchen dabei, eine Box oder was?
Genau, also tatsächlich habe ich dann so eine Transportbox entwickelt und designt, die man mit dem Partner in Crime Becher dann natürlich bekommt. Allerdings muss ich revidieren, also Porzellan ist tatsächlich ein sehr hartes Material, härter als jetzt so die normale Keramik, die man kennt. Also es gibt natürlich noch Steingut, Steinzeug, es gibt keramische Materialien, die man auch so hochbrennen kann wie Porzellan, dann ist natürlich auch sehr hart. Aber grundsätzlich ist es so, dass Porzellan an sich ein sehr hartes Material ist, weil es hochgebrannt wird. Mhm. Das bedeutet, das backt alles zusammen, das sintert zusammen und ist dadurch sehr fest. Und natürlich diese Partner in Crime-Becher, wenn sie unterwegs sind, die mache ich ein bisschen stärker als jetzt ganz dünne Teetassen und Transportbox dazu und dann also, ist
da kann
es
nicht viel
safe.
Passieren.
Ja, genau.
Okay, wir haben über diese Partner in Crime-Becher geredet. Ja, oder auch Vasen gibt's ja auch aus Porzellan. Was passiert eigentlich, wenn man die jetzt doch mal runterschmeißt? Schmeißt man das dann weg? Nö, natürlich nicht.
Ja. Also das ist ganz spannend, diese Thematik, weil man im Endeffekt ja gerne Sachen, man möchte einfach nachhaltig denken. So, da ist natürlich so eine Philosophie, aus Japan ist die, soweit ich weiß, die Technik Kintsugi. Kintsugi bedeutet im Endeffekt, dass man praktisch ein zerbrochenes Teil wieder zusammenfügt mit einem selbst hergestellten Kleber und dann mit Goldpulver bestäubt, dass praktisch diese Bruchstellen nicht versteckt werden, sondern besonders hervorgehoben werden. Das ist eine wundervolle Philosophie, weil im Endeffekt die Narben, die man hat praktisch oder die das Leben bietet, sind eigentlich das, was einen ausmacht, was die Essenz ist. Und das wurde praktisch in diese Technik übernommen. Und die Objekte haben schließlich natürlich nach dieser vielen Arbeit, diese Einzelteile zusammenzufügen, noch mehr Wert als vorher.
Also wenn ich es jetzt mal richtig verstanden habe, das soll so ein bisschen bedeuten, dass die Verwerfungen, auch Unglücke, die einem so im Leben passieren, dass wenn man das zusammenbaut, dann wieder, dass es eigentlich das Leben wertvoller macht. Wenn das pseudophilosophisch interpretiert.
Genau.
Ja.
Aber ich glaube, so das ist der Grundsatz von dieser Philosophie, genau.
Mhm. Ja. Ja, an der Stelle komme ich jetzt eigentlich auf den Workshop oder auf die Workshops zurück. Die Leute, die machen ja bei Ihnen dann auch mit Porzellan was. Ist auch ganz spannend, wie das eigentlich abläuft. Also man muss sich da wahrscheinlich anmelden irgendwo.
Richtig.
Sie haben wahrscheinlich eine Homepage.
Genau, das ist www.rezensaura.com. Bei den Workshops kann man dann die Termine auswählen. Es gibt unterschiedliche Module. Ich biete 3 private Module an, wo man einmal so reinschnuppern kann. Das ist dann der Try Yourself Workshop mit 2 Stunden. Dann gibt's den Inspiration You. Da kann man länger seine Inspiration, Kreativität ausleben. Das sind dann 4 Stunden. Oder wenn man ganz privat kommen möchte mit seinem Herzensmenschen, dann kann man auch den Honeymoon-Workshop buchen und ist dann 5 Stunden bei mir privat im Studio.
Das heißt also Honeymoon, da kann man sich dann, ja, egal, Hochzeit, verliebt oder was auch immer, dann was ganz Individuelles, Spezielles machen.
Genau.
Wie läuft jetzt eigentlich so ein Workshop ab? Ich meine, ich muss mir das ja mal vorstellen. Also angenommen, ich würde jetzt da kommen, würde irgendjemand mitbringen und sagen, okay, ja, was möchte ich eigentlich machen? Vielleicht ist gerade mal so eine Tasse. Wie läuft es dann?
Also es ist so, dass ich eine ganze Palette Auswahl habe an Gipsformen unterschiedlicher Objekte, sage ich mal. Das heißt, man, wenn man Becher machen möchte, kann man Becher machen. Also ich unterscheide schon auch zwischen meinen Produkten und den Produkten in dem Workshop. Das bedeutet, die Workshop-Produkte, da geht's ums Machen an sich. Da das Konzept, welche Farben ich verwende oder welche Techniken, das entsteht dann beim Machen, ja. Aber so an sich haben jetzt diese Becher unterschiedliche Größen, Formen, man kann auch Teller machen, eine Kuchenplatte, Wäschen kann man machen, da kommt immer wieder was Neues dazu und da wählt man dann im Endeffekt im Vorfeld die Form aus. Dann geht's über zur Farbe. Es sind schon viele Entscheidungen, die man treffen muss. Aber es lohnt sich dann am Ende. Man entscheidet dann, welche Farben möchte ich kombinieren. Welche Farben passen zu welcher Form. Und dann geht's noch weiter über die Techniken. Das heißt, man unterschiedliche Techniken ergeben unterschiedliche Ergebnisse.
Natürlich. Eine kleine Zwischenfrage zum Thema Form. Da wird jetzt aber nicht vorher so ein Gipsmodell, sondern da nimmt man Formen, die Sie schon haben?
Ich habe schon Formen schon fertig, genau.
Ja, sonst ging es ja zeitlich gar nicht.
Gibt's auch. Also ich habe großes Interesse bei den Kunden bei mir, dass die gerne auch ihre eigenen Gipsformen herstellen möchten. Das kann man separat anfragen.
Also,
genau. Allerdings ist das ein Arbeitsschritt vor dem Machen. Deswegen ist es einfacher für die Teilnehmer, wenn die schon fertige Formen haben.
Genau. Was machen die denn so am meisten? Also Sie haben ja da jetzt Erfahrung. Sind es Tassen, sind es Teller? Was ist das meiste?
Also dadurch, dass die Menschen immer wieder zu mir kommen, also es ist selten so, dass sind eigentlich ja schon gute Bekannte, sage ich mal. Gute Freunde sind auch Freundschaften entstanden dadurch, dass 3-4 Mal die Leute in die Workshops kommen. Und dann erinnern sie sich natürlich, okay, bei dem Workshop habe ich das und das gemacht, das möchte ich gern komplett machen. Aber sehr gerne natürlich Becher. Mhm. Große, kleine, auch gerne Wäschen. Kuchenteller hatte ich auch schon oft, also so eine große Kuchenplatte, oder große Schalen, tiefe Schalen. Das ist sehr beliebt, ja. Mhm.
Frau Frisch, Sie haben ja ein bisschen erzählt, dass Ihre Workshops jetzt nicht nur so individuelle Sachen sind, sondern dass Sie auch was ganz Besonderes anzubieten haben.
Genau, also es gibt seit neuestem bei mir Teambuilding-Workshops. Das bedeutet, man kann mit seinen Arbeitskollegen zu mir kommen. Bis zu 13 Leute kann ich da betreuen. Bei den privaten Workshops sind es viel kleinere Gruppen, höchstens 4 oder 5 Personen. Und da ist es anders, da habe ich extra einen besonderen Becher designt, und zwar ist es die Victoria, die ist praktisch, jeder macht den gleichen Becher, aber jeder Becher wird ein absolutes Unikat durch das, wie die Leute das herstellen. Und Teambuilding steigert das Zusammengehörigkeitsgefühl und Victoria auch von Victory zusammen siegen, zusammenhalten und Ja, das ist so das Neueste, was ja, man bei mir buchen kann, die Teambuilding-Workshops.
Wenn ich das jetzt auch so ein bisschen interpretiere, es geht also darum, dass man ein Team ist und trotzdem innerhalb vom Team seine Individualität behält. Also man ist dann trotzdem ein Individuum. Team meint jetzt nicht einfach, jeder ist gleich
genau.
Oder alles.
Genau, das ist sehr schön gesagt und im Endeffekt, man ist so viel mit seinen Arbeitskollegen zusammen, dass es auch gut tut, außerhalb der Arbeit ja etwas zusammen zu erleben und auch etwas zusammen erschaffen. Ne? Das bedeutet, jeder hat den gleichen Becher, es gibt fortlaufende Nummern, aber es ist absolut dein persönliches Stück, was du hergestellt hast und kannst es auch noch verbinden mit einem ja schönen Erlebnis oder einem Event, was du mit deinen Kollegen erlebt hast.
Und das Ganze findet ja in Ihrem Atelier statt. Was mich jetzt zu der Frage bringt, wo ist denn Ihr Atelier, wie sieht's aus, wie groß ist das? Einfach so ein paar Sachen dazu.
Ja, gerne. Und zwar bin ich seit circa 2 Jahren im alten Schlachthof in Pforzheim. Das ist ein Gelände, was ja, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben zu einer Genossenschaft und dieses Projekt, der alte Schlachthof, ja umbauen möchten. Das bedeutet, da wird in Zukunft ja ist in Planung, dass da Wohnungen hingebaut werden, weitere Ateliers und wir sind die jetzt gerade vor Ort sind, wir sind praktisch Zwischennutzer und ja sind in diesem also ich persönlich mein Atelier ist in dem Labor von und das sind auch die Tierärzte daneben gewesen, so ich habe noch wunderschöne mintgrüne Fliesen aus den 70ern und große Fenster, viel Licht, also die Atmosphäre ist schon in den Räumlichkeiten sehr sehr schön, ja.
Ist das irgendein Industriegebiet am Rand von Pforzheim?
Oder? Das ist im ziemlich am Anfang im Osten von Pforzheim, ist tatsächlich sehr ruhig dort. Also wir haben einen riesen Hofbereich, wenn man da rausgeht. Eigentlich ist es eine super Community mit den Menschen, die dort sind und arbeiten. Wir verbringen viel Zeit miteinander, grillen da auch und haben ganz viel Space und ja, ist sehr idyllisch dort, tatsächlich, ja.
Jetzt war im Lauf dieser Sendereihe, Leute, die es öfters hören, wissen das, ja auch das Stichwort Bund der Kultur, Handwerker Baden-Württemberg. Wie sind Sie denn da eingebunden?
Tatsächlich ist es so, in Anführungsstrichen, dass ich nur Mitglied bin, kenne aber, ja, man kennt sich untereinander und besucht auch gegenseitig die Ausstellungen und ja, ich habe mich vor, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht ganz genau, wie lange ich dort bin, vielleicht circa 3 Jahre so. Mhm. Und die sind super nett, die Leute, die sind engagiert, kümmern sich und so ist es ja auch dazu gekommen, dass ich ja, hier, hier sprechen darf.
Tja, die Stunde ist fast um, das heißt, es ist Zeit für meine Standardfrage. Frau Frisch, was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
Ich glaube, was ich gerne erzählen würde, ist das, was diese Tatsache von diesem Porzellan, dass es eine Erinnerung hat und dass es im Endeffekt ja auf Sachen hinweist, so worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass so wie die Sache entsteht, so ist sie auch richtig. Und ganz spannend ist, dass ich ja nicht hundertprozentigen Zugang zu Wasser in meinem Atelier habe und aus dieser Not heraus habe ich einen 50 Liter Eimer voll Wasser, in dem ich meine Werkzeuge abwasche. Und diese Schlacke, die da unten sich sammelt, ist eigentlich Abfall, ja. Also jede Industrie schmeißt es weg. Das riecht auch ganz übel, weil es halt einfach Naturprodukt ist, ja. Und wenn Wasser stillsteht, dann fängt es einfach zum modrig, zum Riechen an. Und ich habe angefangen, diese Schlacke zu recyceln, zu sieben, zu filtern. Und daraus tatsächlich ja, es zu recyceln und daraus tatsächlich nochmal Produkte herzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, inwieweit man die, inwieweit man das Material ausreizen kann oder nachhaltig arbeiten möchte. Deswegen fand ich es toll, dass wir auf die Thematik von Kintsugi zu sprechen gekommen sind, weil das auch ein Paradebeispiel dafür ist, ja, dass die Sachen, wenn man sie anders betrachtet, tatsächlich sogar noch wertvoller sein können.
Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen, ja, weil wir da nicht groß drauf eingegangen sind. Ihr Label heißt Rezens Aura, das Rezens schreibt man mit C.
Ja.
Was bedeutet das?
Ah ja, stimmt. Also da gibt's tatsächlich eine kleine Geschichte dazu. Dadurch, dass ich ja mit meinem Nachnamen Frisch heiße, ich hieß auf Instagram ganz lange Frische Brise. Und in der Schmuckindustrie ist es so, dass man seinen eigenen Namen nimmt und dann noch Schmuck dranhängt. Also das wird dann Claudia Frisch Schmuck heißen zum Beispiel. Und das ist aber, das Material steht für sich, deswegen wollte ich da mich abgrenzen von meinem persönlichen Namen. Und da habe dann überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn ich tatsächlich Frische Brise heißen würde als Markenname? Habe dann aber gegoogelt und habe über 900.000 Ergebnisse bekommen. Und das ist tatsächlich nicht das, was ich für meine, für die Produkte oder für meine Kunden möchte. Das sind einfach Unikate. Das, dann habe ich mir überlegt, okay, welche Sprache gibt es denn, die frische Brise dem gerecht wird? So. Und dann ja, bin ich tatsächlich auf das Lateinische gestoßen und Rezens Aura bedeutet frische Brise.
Okay. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Frisch.
Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Das hat jetzt eine frische Brise durchs Studio geweht. Also okay. Es war eine sehr kurzweilige, sehr interessante Sendung.
Ganz vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da waren. Mein Name ist Rudi Arnold, das war die Plattform. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.